Herzlich willkommen beim Podcast Thinking into Health, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein glückliches Leben mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich freue mich besonders, denn Verena und ich freuen uns immer, wenn wir Podcast-Gäste haben. Wir haben heute Regina zu Gast und ich habe dich kennengelernt vor einem Jahr auf einer Freizeit, wo es darum ging, für Kinder zu kochen und zwar mal anders, nämlich wie kann man Nahrung auch anders zubereiten. Und ich habe dich gegoogelt, Regina. Du hast auf deiner Homepage geschrieben, die wir übrigens auch verlinken werden, esskonzept.de, dass du seit deiner Kindheit dich schon mit Ernährung beschäftigst. Da würde mich tatsächlich auch später dann interessieren, als Kind, wie kommt das? Und du hast ganz viel im Bereich Ernährung gemacht. Du hast Erfahrung gesammelt, dass Ernährung schaden und schützen kann unseren Körper. Deshalb nehmen wir auch heute die Folge auf. Du hast dann angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren, hast ganzheitliche Ernährungstherapeutin gelernt. Ganzheitlich ist ja auch das Konzept, was wir vertreten, was uns mega freut. Du hast eine Praxis, wo man dich erreichen kann. Und ich freue mich sehr auf die Folgen mit dir, weil wir alle essen jeden Tag. Wir füllen uns manchmal mehr oder weniger ab. Wir ernähren uns, aber wir nähren uns gar nicht. Und in der heutigen Folge haben wir beschlossen, es geht mal darum, wie man sich eben auch schaden kann tatsächlich durch das Essen. Und wir teasern, die nächste Folge wird genau das Gegenteil machen, weil wir enden immer mit den guten Nachrichten, wie Ernährung auch schützen kann, wie Ernährung uns gut tut. Ich freue mich super, dass du da bist, Regina.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Mein Name ist Regina Kröger. Ich bin ganzheitliche Ernährungstherapeutin und mache das mit Herz und Seele sozusagen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir die Dinge, die uns gesund machen und uns gut tun, auch miteinander kommunizieren und dass wir einfach im Gespräch bleiben, um das, was wir wirklich für uns selber machen können, was sehr, sehr einfach ist in der Ernährung, dass wir das auch an euch weitertragen.
Ja, und wir freuen uns sehr, sehr, dass du da bist, denn letztendlich, wer uns kennt, weiß es, wir sprechen immer von drei Ebenen der Gesundheit. Der Körper, die Psyche und das Umfeld. Und beim Körper gehört Ernährung als Riesenbaustein dazu. Und ich selber bin Ernährungsmedizinerin und mir hat es oft gefehlt, das dann in die Praxis zu integrieren. Also man hat dann so gehört, wie man Kalorien berechnet und wo vielleicht Fett, Protein und Kohlenhydrate drin sind. Und letztendlich haben wir gar nicht so die Erfahrung gemacht oder mal gelernt, was es wirklich bedeutet, seinen Körper mit Nährstoffen zu versorgen. Und da kommt ihr dann immer ins Spiel mit den ganzheitlichen Ansätzen. Ich finde das immer super interessant. Deshalb erste Frage an dich. Du hast geschrieben, als Kind war das schon für dich interessant. Ich bin Kinderärztin. Die Kinder, die ich so kenne, die ernähren sich interessant. Also viel Fastfood, Chips, Gummibärchen. Du lachst schon gern auch mal zu diversen Ketten, Burger King, McDonald's, keine Schleichwerbung. Ich habe bestimmt welche vergessen. Wie bist du als Kind schon dazu gekommen, dass dich das interessiert hat?
Naja, bei uns als Kinder, ich bin jetzt 50, da war es viel, viel einfacher, sich gesund zu ernähren. Diese ganze Flut an Gummibärchen und Fastfood-Ketten, die gab es einfach damals noch nicht. Von daher bin ich nicht so viel in Versuchung unterlegen gewesen. Aber ich komme aus einem Haushalt, in dem halt ein großer Garten zur Verfügung stand, wo wir uns sehr, sehr gerne als Kinder auch schon aufgehalten haben, bis auf das Unkrautzupfen. Das war nicht so unsere Leidenschaft. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir sehr viele Erdbeeren gepflückt haben, dass wir sehen konnten, wie Erbsen gewachsen sind, wie Kartoffeln blühen, wie Salat immer wieder hochsprießt und wie wir diese Frische einfach ernten konnten. Und somit hat sich daraus auch die Leidenschaft entwickelt, weil ich auch gerne gekocht habe und viel frisch gekocht habe, auch mit der Familie halt gekocht habe. Und so ist es immer in meinem Leben integriert gewesen und ich konnte auch feststellen, dass ich einfach auch immer fit war, dass wir durch diese gesunde Ernährung, auch diese ursprüngliche Ernährung, die es jetzt fast gar nicht mehr gibt, wenn man sich so einen Supermarkt Prospekt anschaut, dann ist es keine Ernährung oder keine Nahrung, die da zu finden ist. Das sind alles Genussmittel und mit Genussmitteln allein kann ich nicht existieren und von daher finde ich es so wichtig, dass man einfach diese Lebensmittel, die uns wirklich gut tun, die uns Energie bringen und die uns gesund erhalten, einfach auch wieder in den Fokus stellen. Und ich habe damals mein Abitur gemacht in Ernährung, das war noch recht exotisch. Das kannte man so gar nicht und habe dann über tatsächlich einige betriebswirtschaftliche Umwege wieder zur Ernährung gefunden. Eigentlich das, was ich wirklich immer gerne gemacht habe und auch mache. Und von daher versuche ich einfach das, was so eine Theorie halt immer beschreibt, in der Praxis umzusetzen. Also in meinen Workshops ist es so, ich erzähle immer ganz viel theoretisch, ich bringe aber auch immer das mit, was ich erzähle, sodass man das halt auf dem Gaumen auch spüren kann und das entsprechend dann auch schmecken kann, um nicht zu sagen, ja, sie sagt zwar immer, es ist gut, aber wie schmeckt denn das? Oder wie sieht es aus? Oder wie bereite ich das zu? Und so versuche ich einfach diese Brücke zu schlagen zwischen der Theorie und dem, was wir wirklich zu uns nehmen und was wir dann auch essen dürfen.
Ich habe gerade dazu gesprochen, hast gedacht, schade, dass die Zuhörer deine Augen nicht sehen, weil man sieht, also man sieht das, wie du dafür brennst. Und ich habe dich ja erlebt und das war wirklich, es war so ein Genuss, als es eben darum ging, welche frischen Kräuter man noch in irgendwas integrieren kann, wie man Sachen mischen kann, wie der Geschmack sich verändert. Und als du das gerade gesagt hast mit dem Garten, das ist ja tatsächlich interessant, dass Kinder heute manchmal gar nicht Gemüse mehr benennen können, obwohl es heimisches Gemüse ist. Und wir haben ja gesagt, in der heutigen Folge wollen wir vor allen Dingen so ein bisschen auch mal aufdecken, wie wir uns eben tatsächlich ernähren oder viele von uns ernähren, was wir unserem Körper damit auch antun. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Ich denke gerade an Adipositas, an Rheuma, an Immun, an Entzündung. Und da
Genau.
bist du natürlich Expertin zu sagen, okay, auf die und die Sachen kann man schon mal achten. Also was schadet eher, warum schadet es und warum macht es Sinn, es zu ersetzen, um uns dann eben in der nächsten Folge wirklich auch darauf zu fokussieren, was kann ich denn dann machen? Und ich kann das nur jedem empfehlen, mal bei dir einen Workshop zu machen, weil das war wirklich so toll. Und du hast ja den Workshop mit Eltern und Kindern gemacht. Und was ich als Kinderärztin mega fand, wie begeistert die Kinder waren. Also wir haben vorhin ja auch kurz gesprochen, wie die gestrahlt haben, wie die neue Erfahrungen gemacht haben. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere zu Hause anders kocht seitdem.
Ja, das wäre sehr schön. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen, weil die Kinder haben auch gesehen oder auch die Eltern, wie einfach es ist, sich fernab der Konsumgüter zu ernähren und auch wie günstig es sein kann, wenn man sich mit den natürlichen Zutaten wirklich ein sehr schmackhaftes und farbenfrohes Gericht zusammenstellt. Aber eben jetzt auch mal die Brücke zu schlagen, wo schadet es? Da hatte ich vorhin schon die Prospekte angesprochen, die man so sehen kann und die Angebotszettel, und dort ist es tatsächlich so, dass viele Convenience-Produkte einfach angeboten werden. Es ist natürlich einfach, sie zu kaufen und sie zuzubereiten, sprich jetzt eine Fertigpizza. Die Kinder mögen das, weil sie auch sehr stark auf diese Kohlenhydrate, die in dieser Pizza sind, ansprechen. Die Kinder brauchen schnelle Energie und von daher ist das eben das Mittel der ersten Wahl. Eine Pizza, Nudeln mit Tomatensoße ist natürlich auch schön rot und spricht die Kinder an, aber es ist nicht unbedingt das, was die Kinder für ihr Wachstum benötigen oder auch entsprechend die Erwachsenen für ihren Energiestatus benötigen. Also man muss jetzt nicht immer nur an die Kinder denken, sondern tatsächlich an alle Altersgruppen. Und dort wäre es natürlich sinnvoll, wenn man mal schaut, was kann ich statt dieser Convenience-Produkte wie Döner, Hamburger, Pizza, Nudeln doch zu mir nehmen.
Ja, weil das ist tatsächlich, das habe ich dir im Vorfeld auch schon gesagt, das Argument ist dann immer, ja, wenn ich mich jetzt gesund ernähren soll, ist das halt viel teurer und das können wir uns nicht leisten. Und wir haben auch so drüber gesprochen, gibt es so Ernährungsmythen? Ich höre jetzt raus, das wäre eine. Also gesunde Ernährung muss nicht teuer sein und es ist oft sogar so, dass die Convenience-Ernährung, wenn man es mal gegenrechnet, wahrscheinlich sogar teurer ist am Ende des Tages, oder? Wie hast du da Erfahrung?
Also ich bin schon der Meinung, dass die Convenience-Ernährung sehr viel teurer ist, wenn ich jetzt beispielsweise eine Tüte Pommes kaufe, eine fertige Tüte Pommes und mir stattdessen noch drei, vier Kartoffeln daneben lege, die schäle und dann backe und mit schönen Gewürzen verarbeite, ist es im Endeffekt nicht teurer. Und ich habe noch den zusätzlichen Nutzen, ich kann entscheiden, welche Öle ich verwende, dass ich gute Öle verwende und nicht die entzündungsfördernden Sonnenblumenöle, die halt in vielen Fertigprodukten verarbeitet sind, weil sie halt recht günstig sind, sondern ich kann auswählen, was ich zu meinen Kartoffelspalten hinzugebe.
Ich wollte dich gerade fragen, also gerade Pommes sind ja so ein Beispiel, diese Fertigsachen. Man denkt ja, es geht schnell. Also ich überlege auch gerade so, wenn man sehr gestresst ist und nicht viel Zeit hat, dann ist es ja einfach. Ich nehme die Tüte, pack die raus. Du hast es gerade angesprochen. Also es ist nicht nur so, dass es an sich eben nicht frisch ist, sondern es war ja schon mal eingefroren und konserviert. Aber was macht es dann am Ende des Tages noch ungesund? Sonnenblumenöle oder ungesunde Öle hast du angesprochen. Ist da noch was anderes dran, womit wir uns schaden und welchen Einfluss hat das auf unser System?
Ja, gerade um bei diesem Produkt Pommes zu bleiben, ist es so, es sind tatsächlich entzündungsfördernde Stoffe da drin enthalten. Und diese entzündungsfördernden Stoffe sorgen einfach dafür, dass der Körper in Abwehrreaktionen geht. Ich habe keine richtige, in Anführungsstrichen richtige Kartoffel verarbeitet, sondern es werden ja häufig Kartoffeln aufbereitet, sie werden gemahlen, die Stärke wird rausgenommen und dann entsprechend wieder zu diesen Pommes Formen verpresst. Und durch diesen Vorgang habe ich keine natürlichen Stoffe mehr, die eigentlich in der konventionellen Kartoffel enthalten sind. Der Blutzucker steigt extrem an nach dem Genuss, gerade wenn noch schön roter Ketchup dazugehört, haben wir eine sehr, sehr starke Blutzuckerspitze, was natürlich dazu führt, dass der Körper auch wieder in Stress gerät. Also das ist ein Stress, den wir so nicht spüren, aber der innerlich in uns wütet, sage ich mal, und der uns wirklich auch schwach und krank macht. Und wenn man dann gestresst von der Arbeit kommt, so wie du es halt auch beschrieben hast, ist es natürlich ein gutes Mittel der Wahl. Ich mache mal schnell etwas, damit ich Energie bekomme, die schnell mir zur Verfügung steht und die mich in irgendeiner Form sättigt. Und genau das ist das Problem, dass ich einfach gerade in Stresszeiten schnelle Energie benötige, die als Kohlenhydratform, also als Zuckerform sozusagen in den Pommes vorhanden ist und die mir auch hilft, aber die einfach keine weiteren guten Stoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, gerade Kalium wird in Stresszeiten sehr, sehr stark benötigt, was ja in einer konventionellen Kartoffel zuhauf vorhanden ist, aber eben nicht im verarbeiteten Produkt. Und wenn ich gestresst bin, brauche ich einfach mehr Vitamine und Mineralstoffe und nicht unbedingt diese hochverarbeiteten Lebensmittel.
Das heißt, also ich finde es total interessant, weil viele Sachen, ich hatte es ja schon gesagt, selbst als gelernte Ernährungsmediziner sind das Infos, die kriegst du so nicht. Ich ziehe jetzt für mich raus, also zum einen hast du natürlich erstmal ein Nahrungsmittel, was augenscheinlich nicht so gesund ist, aber erstmal aussieht wie das gesunde Produkt, nämlich die Kartoffel. Plus, was dann zusätzlich eben noch fehlt, sind die Nährstoffe, die eben zusätzlich noch fehlen. Also nicht nur, dass es jetzt für ein Glukosehaushalt vielleicht ungünstig ist, sondern auch der Mineralienmangel ist ja ein großes Thema. Vielleicht,
Mineralien- und Vitaminmangel, gerade in Stresszeiten, ja.
ja, vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen, weil das ist, glaube ich, was für viele Zuhörer super interessant ist, weil wir alle sind auf irgendeine Art und Weise gestresst, häufig auch also emotionaler Stress, den wir vielleicht gar nicht so im Alltag wahrnehmen. Und dann hast du es angesprochen, dann haben wir so ein Verlangen nach diesen Sachen. Vielleicht nochmal diesen Zusammenhang zu erzählen, dass man mal versteht, ah, okay, und wenn ich gerade, also ich mache es mittlerweile so, dass ich so ein Verlangen danach habe, dass ich eigentlich überlege, was ist eigentlich los? Wieso will ich da gerade nachgreifen? Und ich merke dann, ah, ich stress mich gerade mit irgendwas. Also man kann sogar den Rückschluss ziehen. Aber nochmal wirklich für die Zuhörer, was ist das, was in der Nahrung, ich nenne es jetzt mal nicht Ernährung, sondern was in der Nahrung dann sogar so weit geht, dass es uns schadet, im Sinne, dass es Stresskreisläufe unterhält, dass es vielleicht Entzündungsprozesse sogar noch fördert, als dass es irgendwie heilsam wäre.
Der Großteil dieser Convenience-Nahrung oder der schnellen Fertiggerichte oder mal eben zubereiteten Tiefkühlprodukte sind ja Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind Zuckerverbindungen, die uns wirklich sehr, sehr schnell Energie geben, die man aber auch einteilen kann in gesunde und in schlechte oder einfache Kohlenhydrate, sagen wir mal so. Und in den Convenience-Produkten sind sehr viele einfache Kohlenhydrate vorhanden, die einfach unseren Blutzuckerspiegel sehr, sehr stark nach oben treiben. Das hat zur Folge, dass wir, nachdem wir gegessen haben, erstmal zufrieden und satt sind, aber der Körper schickt eine Antwort, eine Insulinantwort, die aus der Bauchspeicheldrüse herauskommt und dieses Insulin lässt den Blutzucker wieder in den Keller sinken, was ja auch eine gesunde und normale Reaktion ist, denn wir können nicht mit hohen Blutzuckern leben, weil wir dann tatsächlich sehr gestresst sind. Und diese Insulinantwort, die den Blutzucker wieder sinken lässt, ist dann entsprechend so intensiv, dass wir wieder in eine Heißhungerattacke geraten. Der Körper unterzuckert und wir brauchen wieder schnelle Energie. Und das führt einfach dazu, dass wir immer mehr Stress im Körper produzieren. Und auch dieser Stress fördert halt Entzündungsreaktionen. Dieser Stress sorgt dafür, oder diese Stresshormone, die dann durch das Cortisol entsprechend ausgeschüttet werden, dass wir deutlich mehr Mikronährstoffe benötigen. Also der Verbrauch und Bedarf an Mikronährstoffen ist in solchen Situationen extrem hoch. Und ich hatte vorhin schon das Kalium angesprochen, was ja in der Kartoffel drin ist. Und auch dieses Kalium ist ganz, ganz wichtig für uns, da es für die Stressantwort, für die Entspannung halt gut ist. Aber in solchen Zeiten, wenn der Körper viel unter Stress steht, geht ganz viel Kalium verloren. Kalium gehört zu den Mineralstoffen, genauso wie Magnesium beispielsweise, das denke ich vielen bekannt ist, oder Calcium. Das sind alles Elemente, die entsprechend fehlen in so einer Ernährung, die wir aber benötigen, um eben auch einen ausgeglichenen Stresshaushalt und somit auch einen entspannten Zustand zu erlangen. Und wenn ich immer viele kohlenhydratreiche Lebensmittel zu mir nehme, dann ist es so, dass ich in diese Blutzuckerkurven hineingerate und es für meinen Körper einfach sehr, sehr anstrengend ist, dieses zu verarbeiten.
Ja, es ist, also es ist so spannend, weil das ist ja dann wirklich der Doppelwopper. Du stresst dich mit der Ernährung, dann kommt es noch in den Mineralienmangel, das macht den intrazellulären Stress noch größer. Es ist
Richtig.
ja ein Unterschied, ob du es im Bauch oder im Darm hast oder ob das halt in die Zellen gelangt. Ich glaube, das ist auch nochmal was, was man sich bewusst machen kann, dass das, was wir essen, darf auch dahin kommen, wo wir es brauchen. Und da haben wir halt einfach viel gar nicht mehr in den Lebensmitteln, die wir aktuell so zu uns nehmen. Was ich mich gerade gefragt habe, zu dir kommen ja sicherlich auch Menschen, die kommen ja wahrscheinlich nicht nur zur Ernährungsberatung, sondern du hörst ja dann auch, ich habe keine Ahnung, chronische Entzündung, ich habe das, ich habe das. Machst du es dann auch so, dass du tatsächlich erstmal fragst, okay, wie ernähren sie sich? Also rollst du es von hinten auf oder wie machst du es?
Also das ist Grundlage der Beratung, dass ich so einen Anamnesebogen und ein Ernährungsprotokoll mir ausfüllen lasse, um wirklich zu sehen, frühstücken die Menschen, essen sie Mittag, essen sie Abendbrot, haben sie einen geregelten Tagesablauf, ist es so, dass sie verschiedene Mahlzeiten zu sich nehmen oder bleibt das Frühstück einfach weg und das Mittagessen ist dann so lala, mal ein Brötchen auf die Hand und noch im Stehen oder Gehen. Um eben dem Körper ein bisschen mehr noch zu stressen, weil wenn wir im Gehen und Stehen essen, dann ist es so, dass wir einfach keine Ruhe beim Essen haben, denn die Verdauung benötigt tatsächlich Entspannung. Und dieses habe ich nicht, wenn ich im Stehen esse und im Gehen esse, sondern ich aktiviere meinen Parasympathikus, das ist der Stressnerv, und bräuchte aber eigentlich zum Essen den Sympathikus, also den Entstressungsnerv, oder den Entspannungsnerv, aber dadurch, dass ich ja mal eben schnell das Brötchen in der Mittagspause in der Stadt in die Hand nehme, ist der Parasympathikus sehr angespannt. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass die Schleimhäute im Magen und im Darm gar nicht so richtig durchblutet werden, denn eigentlich ist der Körper ja in diesem Modus, ich muss mal eben schnell noch was erledigen und habe keine Zeit für Verdauung. Infolgedessen ist es so, dass auch weniger Verdauungsenzyme und Ähnliches ausgeschüttet werden. Somit habe ich nicht nur meinen äußerlichen Stress, es ist ja gerade Mittagspause, sondern ich habe auch den innerlichen Stress, dass entsprechend überhaupt gar keine Verdauung stattfinden kann. Das heißt, auch wenn ich jetzt ein Salatblatt auf meinem Brötchen hätte, wäre es gar nicht möglich, die guten Stoffe aus diesem Salatblatt herauszufiltern, weil das Verdauungssystem einfach gerade mal im Fluchtmodus ist und somit gar nicht richtig die Verdauungsenzyme ausschütten kann, um die einzelnen guten Stoffe, die dann noch vorhanden sind, auszufiltern.
Ja, das ist so spannend, dass du es ansprichst, weil es geht nicht nur darum, was du isst, sondern tatsächlich dann im wahrsten Sinne des Wortes auch, wie du isst. Also im Sinne von entspannte Atmosphäre, und das ist dann sozusagen auch ein Mythos. Du kannst nicht schnell mal eben gesund essen, würde ich jetzt mal
Nein.
rausfiltern. Das ist ein
Nein,
absoluter Mythos.
das stimmt
Unmöglich.
nicht. Also man sollte sich schon ein bisschen Zeit und Ruhe nehmen, beziehungsweise das auch genießen, was man vor sich hat und auch überlegen, ob es gut ist. Aber damit wären wir ja schon in der zweiten Folge, von daher.
Ja, ich habe schon gemerkt, ich sehe das, du beißt ja manchmal auf die Zunge, weil natürlich vermischt es sich auch und wenn was drin ist, hau's ruhig raus. Und es ist aber tatsächlich so, dass man sich wirklich schon einfach mal überlegen kann, ja, was esse ich, warum, wann, wie und wo. Also wirklich mal das Gesamtkonzept. Und wenn du jetzt da draußen zuhörst, du kannst dich mal fragen, wann hast du das letzte Mal bewusst so über Essen oder Ernährung nachgedacht? Also ich fasse mir da an die eigene Nase. Man tut es halt, ja, also man nimmt was zu essen zu sich. Und dass man sich aber hinsetzt und wirklich mal das so plant, oder du hast Genuss angesprochen. Also ich glaube, so ein Faktor für unsere Adipositas ist ja auch, dass eben schnell dann die Kohlenhydrate und in großen Mengen, weil das Sättigungsgefühl nicht einsetzt. Früher,
Genau.
ich kenne das auch noch, ich bin ja auch 50, also wir haben gesessen zusammen am Tisch, haben wirklich zusammen zubereitet, haben uns Zeit gelassen zum Essen und dann war es auch immer so, ja, warte mal einen Moment, trink erst mal was. Ach, ich will doch nicht mehr, ich bin satt. Also auch das ist ja was, wo wir unserem System durchaus diese Mengen, die wir so in kurzer Zeit durchschleusen, sage ich mal, weil Ernährung ist es tatsächlich ja nicht. Ja, super spannend. Also nehmen wir mal mit. Also wenn ihr demnächst Mittagspause macht, dann lieber eine kurze, entspannte als eine lange auf die Schnelle, wo du vielleicht schon tausend andere Sachen im Kopf hast und das Brötchen auf der Faust. Wenn es um Ernährung stresst, Ernährung schadet dem Körper geht, was fällt dir noch ein, wo du sagst, das ist so eine wichtige Sache, da denken wir einfach nicht drüber nach und trotzdem ist es was, was unserem Organismus tatsächlich schadet, obwohl wir denken, okay, wir haben doch jetzt gegessen, wir tun uns was Gutes.
Ja, da kommt, denke ich, auch nochmal dieser Faktor Stress und das Cortisol zum Tragen. Cortisol sorgt tatsächlich dafür, dass man einfach ein Hungergefühl entwickelt und kein Sättigungsgefühl, obwohl dem gar nicht so ist. Und wenn ich in Ruhe esse, dann ist es tatsächlich so, dass dieses Sättigungsgefühl einfach eher eintritt. Der Körper kann diese Antwort geben, ich brauche jetzt nichts mehr zu essen und wir belasten ihn auch nicht, denn wenn wir die Verdauungssysteme mit sehr viel Nahrung belasten, dann haben sie einfach sehr, sehr viel zu tun und sind auch sicherlich manchmal überfordert. Und man kann auch in dem Sinne betrachten, dass zum Abend hin, wenn die meisten Menschen nach Hause kommen und nach Feierabend, was man ja auch verstehen kann, gemütlich zu Hause sitzen und ach, es geht mir jetzt gut, ich entspanne und jetzt kann ich essen. Leider hat man da ein bisschen vergessen, dass auch die Verdauungssysteme die Entspannung abends benötigen, denn wir leben nach diesem Zirkadianer
Zirkadianer Rhythmus.
Danke, genau das war's. Es ist ein Zungenbrecher, der mir eben im Hals stecken geblieben ist. Den meinte ich. Also wir haben einen Rhythmus in der Ernährung. Das heißt, morgens können wir richtig gut verdauen. Ich glaube, man kann diesen Spruch morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann tatsächlich sehr gut anwenden. Dass man morgens einfach sehr gut frühstückt, dass man aber auch in dem Fall viel Eiweiß und Fett dazu nimmt, um eben Blutzuckerspitzen zu vermeiden, wo wir mit jetzt schon wieder in der nächsten Folge wären. Aber das können wir dann noch mal gerne vertiefen. Und mittags ein wenig weniger essen als zum Frühstück und abends sollte man eigentlich nicht die großen Mahlzeiten zu sich nehmen, weil das Verdauungssystem sich ähnlich wie der Rhythmus der Sonne einfach zur Ruhe legt und dann können diese Stoffe, die im Verdauungstrakt, im Magen und im Darm liegen, einfach nicht mehr verarbeitet werden und sie fangen an zu gären. Es entstehen Blähungen, man fühlt sich voll. Man hat irgendwie ja, so gar keine Lust mehr, man wird müde und träge. Und um dieses zu vermeiden, wäre tatsächlich sinniger, man verändert seinen Nahrungsaufnahmerhythmus entsprechend dem, was der Körper einem sagt.
Wahrscheinlich hörst du dann ja oft das Argument, also zumindest geht es mir mal so, also nee, zum Frühstücken, da haben wir nicht so die Zeit und die Ruhe. Und wenn man sich das so vorstellt, also oft ist es ja so, das wird geschlafen, dann wird aufgestanden, dann wird schnell, wenn überhaupt gefrühstückt, irgendwas Schnelles, auch wieder meistens so zwischen Tür und Angel, höre ich ganz oft, weil man hat ja die Zeit nicht morgens. Ist das auch ein Mythos? Also
Ich kann das verstehen. Also wenn man zur Arbeit muss, die Kinder noch zur Schule bringen muss, alles fertig machen muss, absolutes Verständnis. Ist bei uns manchmal tatsächlich nicht anders. Aber ich habe dann so ein paar Strategien entwickelt, wie man tatsächlich sich morgens doch noch was Gutes tun kann, und man sollte es auch machen, damit die Galle einfach diese Kontraktion bekommt, dass sie ihre Gallenflüssigkeit ausschütten kann, um eben die Verdauung in Gang zu bringen. Und gerade bei Frauen ist es so, die sollten wirklich morgens frühstücken, um entsprechend im Zyklus zu bleiben. Und man kann wirklich entweder abends Haferflocken einweichen, morgens schnell ein bisschen heißes Wasser noch drüber geben, das Ganze mit einer Orange pürieren. Dann hat man Vitamin C, man hat die guten Ballaststoffe, die Beta-Glucane der Haferflocken beispielsweise. Man kann am Abend vorher Quinoa kochen, das noch dazugeben als Eiweißkomponente. Wer mag, noch gerne ein Joghurt, damit man noch ein bisschen Fermentiertes dazu bekommt, ein bisschen Fette noch dazu. Das ist sehr, sehr einfach gemacht und das geht auch wirklich ganz, ganz schnell. Es ist natürlich eine Veränderung in der Routine. Und wenn ich für mich was Gutes tun will, dann ist es einfach eine Veränderung. Und Veränderungen tun weh. Das ist überall so. Dafür brauche ich keine Pille vom Doktor, sondern ich kann entsprechend für mich selber was Gutes tun. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Auto. Für das Auto wird auch das beste Öl und beste Benzin gekauft, aber für einen selber ist es dann zeitlich nicht gegeben, beziehungsweise preislich auch nicht. Und da sollte so ein bisschen ein Umdenken stattfinden, dass man einfach schon mal überlegt, sind es jetzt die Cornflakes aus Mais, die meinen Blutzucker nach oben schießen lassen, oder tun es auch vielleicht am Anfang gepoppte Haferflocken, die ähnlich süß sind, aber um eine andere Konditionierung erreichen, vielleicht auch schon helfen, dass man auf den Geschmack kommt. Ich brauche gar nicht mehr so süß. Ich nehme ein bisschen süß. Ich vermenge das mit normalen Haferflocken. Und das ist ein ganz, ganz einfacher Weg. Bloß er muss erstmal im Tun erreicht werden und man muss das Gute dann auch entsprechend spüren. Und wenn man das Gute spürt, was so ein Frühstück mit mir macht, dann geht es auch ein bisschen einfacher von der Hand.
Ja, das ist, ich habe gerade gedacht, dass so viele Dinge sind einfach, weil wir sie in Routine gebracht haben. Also es ist halt wirklich, es ist eine Gewohnheit geworden. Ich stehe halt auf und frühstücke nicht. Und dann heißt es ja, ich kann nicht frühstücken. Ist ja Quatsch.
Genau.
Du machst den Mund auf und schiebst dir was rein. Im Idealfall was Gesundes, in Anführungszeichen. Da kommen wir in der nächsten Folge noch zu. Und wie du gesagt hast, diese Gewohnheit zu durchbrechen, das ist erstmal Energie, weil wir bleiben
Genau.
gerne in dem, was wir kennen und was uns vertraut ist. Hast du, wenn du jetzt, wenn man dich fragen würde, was sind so die typischen, wenn man von Fehlern sprechen will, aber was sind so die typischen Ernährungsfehler, wo du sagst, das ist was, das kann man sofort unterlassen oder durch was anderes ersetzen. Das ist aber was, wo man wirklich nachweislich eben schadet. Also wir hatten ja schon so Entzündungen angesprochen, hohe Cortisolspiegel, Cortisol macht wieder Hunger. Also viele kennen das vielleicht von Cortisontherapien, wo das, wo man so aufquillt, wo man so wie so eine Art Cushing entwickelt. Letztendlich machen wir das im Kleinen, wenn wir uns so ernähren.
Ja, also so ganz einfache Sachen sind einfach, ich gucke erstmal überhaupt, was ich esse. Und ich schaue, habe ich irgendwelche Unverträglichkeiten? Kann ich etwas verändern? Wenn ich zum Beispiel jetzt auf bestimmte Mehle reagiere, kann ich mich auf ein anderes Mehl oder ein anderes Vollwertprodukt vielleicht einlassen, was dieses Bestandteile nicht enthält. Also ich finde ganz wichtig, dass man mit einem vernünftigen Frühstück wirklich anfängt. Dass da auch viele Vitamine und Mineralstoffe dabei sind. Das gehört mit dazu. Das ist so etwas, was wir tatsächlich sehr, sehr einfach gestalten können.
Würdest du sagen, wo du gerade so Vitamine, Mineralstoffe ansprichst? Ich habe mal so eine Tabelle gesehen, wo mal anhand so einer Tomate abgebildet war, die Tomate von vor 100 Jahren und dann wurde Kalium und Natriumgehalt und ne, diese Sachen wurden bestimmt und dann sah man so über die Jahre oder Jahrzehnte eher, wie wenig das ist und wie wenig eigentlich jetzt noch in unseren, also ne, du denkst, du kaufst dann vielleicht sogar frisch, du kaufst Tomate und denkst, du hast alles, was du brauchst und merkst aber schon, aber eigentlich schmeckt es gar nicht nach Tomate, sondern eher ein bisschen wässrig. Und was ich da gesehen habe, das hat mich schockiert, wo ich dachte, wie kommt man überhaupt noch auf die Mengen, die wir eigentlich bräuchten? Ist das nur eine Tabelle gewesen oder ist da was dran, dass tatsächlich unsere Nahrungsmittel tatsächlich auch weniger wertig sind durch Überdüngung, durch andere Landwirtschaft?
Also ich denke schon, dass das so ist, dass unsere Nahrungsmittel tatsächlich weniger Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Es gibt natürlich auch wiederum Bioprodukte, die von dem Ganzen schon wieder ein bisschen mehr enthalten. Ich finde dieses Beispiel Bitterstoffe sehr, sehr gut, weil Bitterstoffe wurden eine Zeit lang überall herausgezüchtet, aus dem Chicorée, aus dem Rucola, aus dem Radicchio. Aber Bitterstoffe sind elementar für uns, gerade wenn jemand gestresst ist und sich mit Ernährung stresst, weil er eben zu viel Kohlenhydrate isst, was sich natürlich in der Leber bemerkbar macht. Fettleber ist etwas, was ein mehr Bestandteil inzwischen hat als noch vor einigen Jahren. Und es ist nicht die alkoholische Fettleber, sondern es ist die Leber, Fettleber aus dem Nahrungsüberangebot. Und gerade in so einem Fall, um eben dem ganzen Stress, dem ganzen Körper, Organismus den Stress zu entnehmen und der Leber die Chance zu geben, zu entgiften, brauchen wir einfach Bitterstoffe. Und diese finden wir nicht mehr in dieser Häufigkeit, wie wir sie in den ursprünglichen Lebensmitteln früher mal hatten. Und das ist, denke ich, auch schon ziemlich schade, zumal die Menschen auch nicht mehr auf Bitter konditioniert sind. Sie sind auf süß konditioniert. Bitter war früher aus der Evolution heraus natürlich giftig, dass man auch vorsichtig geworden ist, aber man kennt es heute gar nicht mehr, dass Bitter auch glücklich machen kann. Oder wie heißt es so schön? Es gibt so einen Werbespruch, ich glaube, bitter ist das neue Süß oder so. Und das sind so Sachen, die halt vielen in den Köpfen drin sind, wo wir wieder hinkommen sollten, um eben durch die Entgiftung der Leber eine Entstressung des Organismus und auch eine verminderte Entzündungsreaktion im Organismus hervorzurufen.
Ja, ich habe gerade gedacht, es gibt ja wirklich mittlerweile so viele Menschen, die wirklich chronische Schmerzen, Schrägstrich chronische Entzündung, gerade Gelenkbeschwerden. Und es macht ja Sinn, da wo viel Kohlenhydrat, wo viel schnelle Zucker anfluten, wo die Durchblutung eine andere ist, das unterhält ja das Ganze immer.
Genau.
Und ich habe auch gerade, wo du gerade gesagt hast, ja, man ist so weg von den Bittersachen und Bitterschokolade zum Beispiel eher als Vollmilchschokolade. Ich habe immer gedacht, das ist auch so ein Mythos, aber auch das macht unter dem Aspekt wieder hochwertiger, dunkler Kakao, andere Kohlenhydrate, weniger Zucker. Ich verstehe das zunehmend, dass da viel, viel Sinn macht einfach. Ja, und auch Kinder wieder dahin zu bringen, ne? Dass die auch mal
Genau.
auch wieder andere Geschmacks. Also wenn du Kinder zu Hause hast, sie werden dich nicht lieben für Bitterstoffe, aber es mal auszuprobieren und es auch wirklich zu trainieren. Ich habe mir tatsächlich jetzt auch wieder Bitterstoffe gekauft, die ich hin und wieder mal nehme.
Also ich habe die bei uns auch im Haushalt aber auch Kinder mögen die. Also ich habe drei Kinder und auch wenn sie jetzt schon ein bisschen größer sind, aber die haben früher nach dem Kindergeburtstag tatsächlich manchmal gesagt, Mama, gib mir mal die Bitterkräuter, mir ist so schlecht. Weil sie dann nämlich so viele Süßigkeiten gegessen haben, was sie zu Hause halt nicht so viel bekommen haben. Und die sind da ein bisschen anders konditioniert. Die essen auch gerne Bitterschokolade. Natürlich mögen sie auch mal hier die ganz süßen Sachen. Aber diese Bitterkräuter an sich sind wirklich auch für Kinder geeignet, um eben auch mal zu probieren, was haben die für ein Geschmacksempfinden? Und ich bin immer sehr überrascht, also ne, weil was du eben mit der Tomate sagtest, wenn ich den Rucola aus dem eigenen Garten nehme, hat er einen ganz anderen Bittergeschmack, gerade wenn er mehrjährig gewachsen ist, als wenn ich den Rucola in der Plastikpackung im SB-Supermarkt kaufe. Natürlich ist es besser, ich kaufe den SB-Rucola aus dem Supermarkt, wenn ich keinen im Garten habe, anstatt dann zu sagen, ich esse erstmal gar keinen. Wichtig ist in diesem Fall alles so, was man mit Blättern und so kauft und isst, also Salat, dass es tatsächlich wirklich besser wäre in Bio-Qualität, weil das doch ein bisschen mehr geprüft ist und ich kann ja nichts abschälen, sondern ich nehme es ja zu mir. Aber trotzdem sollte man das mal ausprobieren, wie weit man gehen kann für sich selber, ob das nicht eine Option ist, immer mal so ein Rucola-Blättchen einzufügen in den normalen Salat auf dem Brot oder eben auf dem Teller.
Ja, und wo du erzählst, mir kommt das so, wir essen ja oder wir haben ja verlernt, intuitiv zu essen. Also manche Menschen können das ja, weil sie es halt machen oder Und vielleicht kennst du das auch beim Zuhören, dass du manchmal eigentlich weißt, was dir gut tut. Und manchmal ist es dann so. Dann bist du dankbar, wenn eben Rucola irgendwo drauf ist, weil du merkst, bitter tut gut, weil es vielleicht Verdauung anregt. Oder ne, so der Verdauungsschnaps ist ja auch kräuterbitter.
Naja.
Ist jetzt nicht, ist nur vom Wort. Nur vom Wort, liebe Zuhörer.
Okay.
Aber
Das sei genehmigt.
dann lieber einen gescheiten Bitterstoff,
Ja.
der genauso eine Wirkung hat.
Genau.
Also man kann es wirklich so gesund machen. Und ich habe gerade gedacht, also so einen kleinen, man braucht ja keinen riesen Garten. Also manchmal reicht ja
Nein.
wirklich, selbst wenn man dann dacht, man hat einen Balkon, du kannst ein paar Blättchen anpflanzen und es macht
Richtig.
einfach schön zu sehen, A, wie sieht es aus und den Geschmack mal zu haben, wie es im Original ist, wenn es eben nicht gezüchtet und überdüngt. Und das sind ja auch alles Sachen, die unsere Ernährung schaden, weil wir nehmen ja nicht nur das Nahrungsmittel an sich zu uns, sondern häufig eben auch all das, worin es noch verpackt ist mittlerweile.
Ja, genau. Und das ist sehr, sehr viel Plastikmüll.
Ja,
Das ist nicht förderlich für die Umwelt. Aber auch gerade so ein Rucola auf dem Balkon als Beispiel jetzt, kann ich fast von Frühjahr bis Herbst ernten und dann lasse ich ihn im Winter da ruhen und er kommt im nächsten Frühjahr wieder. Das ist sehr ökologisch und dadurch, dass er wiederkommt, entwickelt er deutlich mehr Bitterstoffe dann im nächsten Jahr, weil er ja natürlich wachsen durfte. Und entsprechend der Sonne ausgesetzt sind. Es werden Lichtphotonen in diesen Produkten produziert, die uns sehr viel Energie zufügen. Und wir haben eine ganz andere Lebensmittelqualität, wenn dieses Produkt natürlich an der Sonne wachsen darf.
Ja, wo du, ja, Sonne sprichst du auch an. Und das werdet ihr merken. Also unsere Idee des Podcasts ist auch so ein bisschen wieder Ernährungsbewusstsein zu eröffnen und zu erweitern, was man auch wirklich mal machen kann, mal zu schmecken. Also wirklich mal so bewusst auch einen Apfel mal zu schmecken. Wie ist der, wenn der lokal wirklich sonnengereift ist? Wie ist der, wenn der irgendwo nachgereift ist, wenn der irgendwo herkommt? Das ist schon verrückt, wenn man sich da mal wieder einlässt, was man da rausschmeckt. Also auch wenn das sonnengereift ist, das ist einfach wirklich eine andere Qualität an Essen. Und du hast es angesprochen, wir tun so viel für Elektrogeräte, für Autos, für Waschmaschinen, die ölen und pflegen wir. Und wir setzen Gesundheit immer so selbstverständlich voraus und merken erst, wenn es dann eben Wehwehchen gibt, dass es vielleicht auch manchmal dann spät ist und denken so, ach Mensch, klar, was hätte ich denn vielleicht anders machen können? Und deshalb wollen wir euer Bewusstsein erweitern und eben in der Folge auch mal darauf aufmerksam machen, dass du dir mit dem, was du täglich zu dir nimmst, tatsächlich schaden kannst. Das ist kein Mythos, sondern das ist so. Und Regina, auch für dich nochmal, gibt es noch was, wo wir sagen, das wäre noch wichtig, gerade wenn es darum geht, damit schaden wir uns in der nächsten Folge. Und deshalb machen wir die als zweite, räumen wir damit auf und gucken auch, dass man das Rädchen zurückdrehen kann in vielen Stücken, dass man eben viel in der Hand hat, auch es für Gesundheit zu nutzen, weil du kannst dir schaden. Aber du kannst ja auf der anderen Seite auch was Gutes tun mit der Ernährung. Aber hast du noch irgendeinen Mythos? Wir hatten angesprochen, ne, das Frühstück ist gar nicht so wichtig. Damit haben wir, glaube ich, gut aufgeräumt. Das haben wahrscheinlich alle gehört. Also Zeit für ein Frühstück, es muss nicht stundenlang sein, aber ein gesundes, im Sitzen eingenommenes, wirklich Protein und Eiweiß drin, Fettanteil und eben nicht nur die schnellen Kohlenhydrate, die
Genau,
dann
nicht nur
eben
die
die.
schnellen Kohlenhydrate hatten wir. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir einfach nicht im Gehen essen sollten, um eben dem Körper Entspannung zu geben, damit die Verdauungsorgane ordentlich arbeiten können. Denn wichtig ist, dass im Stress, wenn man wirklich gestresst ist, man sich bewusst wird, dass man nicht schnell Kohlenhydrate und schnelle Mahlzeiten zu sich nimmt, sondern vitalstoffdichte, einfache Dinge oder einfache Lebensmittel, damit man einfach die Vitamine und Mineralstoffe, die man im Stress mehr verbraucht als in allen anderen Lebenssituationen, dann wieder zu sich nehmen könnte oder zu sich nehmen kann. Denn chronischer Stress macht ja auch dick. Das ist auch noch etwas, was, denke ich, vielleicht auch viele interessiert. Warum ist es so, dass ich fast gar nichts esse und trotzdem immer dicker werde? Das ist einfach das Cortisol, was eben als Stresshormon dafür sorgt, dass genügend Energie gespeichert wird. Meistens gerne im Bauchbereich, weil dort die meisten Rezeptoren sitzen. Und das natürlich auch gerne sehr schlecht wieder wegzubekommen ist. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, um eben ein gesundes Appetit- und Sättigungsgefühl zu haben, dass man sich entstresst, dass man in den wirklich stressigen Phasen innehält und versucht einfach anders zu essen und zu überlegen, woher kommt der Stress und zu wissen, ich brauche jetzt richtig Vitalstoffe, damit ich aus dieser Schleife wieder herauskommen kann.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt nochmal, weil das höre ich auch immer wieder. Ja, wir essen ja so gut wie gar nichts, sondern denkt man natürlich, es kann ja nicht sein bei dem Gewicht. Und das ist aber ein wichtiger Punkt für alle, die zuhören, sich dieses Geißeln, also unbedingt abnehmen zu wollen und Stress zu machen und sich viel zu verbieten, ist dann vielleicht auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, weil dann hast du Stresshormone, hast Hunger,
Genau.
nimmst zu, obwohl du wenig isst, weil du das sofort eben speicherst.
Richtig.
Wohingegen du, wenn du vielleicht ein bisschen mehr, aber in Ruhe essen würdest, würdest du es auch wieder ausscheiden, weil unser System ist eigentlich schlau. Unser Körper ist eigentlich darauf ausgerichtet, in Mangelphasen zu speichern, für Notphasen. Nur wenn wir regelmäßig ein gesundes Maß zur Verfügung stellen, hat er das nicht nötig. Das ist, glaube
Genau.
ich, oft so auch so ein Mythos, dass dann viele sagen, ich esse doch gar nichts und ich nehme trotzdem zu, weil wir auch gesagt haben, wir räumen ein bisschen mit Mythen aus. Dann gilt es eben wirklich zu gucken, was esse ich da, so wie du es gesagt hast, und wie stresse ich mich mit Essen, weil das erlebe ich ganz oft gerade im Bereich Adipositas, Übergewicht, da ist so viel Druck und so viel Stress, abnehmen zu müssen und sich da noch zu geißeln, dann denke ich immer, dass das nicht so gut funktioniert oder länger dauert, kann man sich vorstellen.
Ganz genau. Denn es werden in diesem Bauchfett so viele Hormone und Enzyme gebildet, die wirklich einen dann ärgern entsprechend und dann das Bauchfett nicht abbauen, weil es einfach für schlechte Zeiten, die durch diesen Stress ja dem Körper vorgegaukelt sind, zur Verfügung stehen soll und kann. Aber
Ja.
diese schlechten Zeiten, die gibt es ja in diesem Sinne bei uns glücklicherweise nicht mehr so.
Ja, der meiste Stress, die schlechten Zeiten sind in unserem Kopf entstanden.
Genau.
Da würde ich mir wirklich wünschen, also da so Konzepte, wie du die eben auch hast, dass man eben wirklich auch guckt, es ist eben nicht nur die Nahrung an sich, sondern es ist wirklich so das Ganze rundherum, wie nehme ich die zu mir, wie bin ich unterwegs. Stress macht so viel aus, gerade auch was Nahrung angeht. Deshalb, ja, wir laden euch ein, auch dann wirklich die nächsten Folgen. Wir haben vorhin schon gesprochen. Deshalb auch Einladung an alle Zuhörer, wenn euch die Themen interessieren, hinterlasst eben auch mal einen Kommentar, weil wir vorhin mal überlegt haben, man könnte gut mal eine kürzere Folge machen zu Ernährung Adipositas, Ernährung und Diabetes,
Zum
Ernährung und
Beispiel.
Leber, Ernährung und Autoimmungeschichten, Schrägstrich Allergien, Ernährung und Darm, Ernährung und Depression. Wir werden sie alle wahrscheinlich irgendwann machen. Und wenn ihr Interesse habt und uns Fragen schickt, nehmen wir die super gerne auf. Und dann können wir auch die Reihenfolge festlegen, Regina, ne? Weil wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber es ist wirklich, ich finde es so wichtig, darüber zu sprechen, weil es einfach, wir machen es täglich, wir essen, wir sind uns nicht bewusst, was wir machen. Und es lohnt sich einfach viel mehr mal darüber nachzudenken. Was man am Ende des Tages draus macht, hat jeder selber in der Hand. Aber ich glaube, was klar geworden ist, dass Ernährung eben auch viel damit zu tun hat, dass wir unserem Körper schaden. Und wenn du so ein paar typische Symptome oder Krankheitsbilder vielleicht, die dir einfallen, weil du berätst ja viele Menschen und hast ja gerade gesagt, die kommen dann, du siehst die Ernährungspläne, wahrscheinlich kannst du am Ernährungsplan schon fast erraten oder erahnen, mit welchen Krankheiten sie dann zu dir kommen. Könntest du es nochmal so zum Ende so korrelieren, dass man wirklich mal nochmal wach wird und sagt, ah ja klar, krass, das hängt so zusammen. Was sind so typische, ich sag mal, fehlernährungsbedingte Krankheiten, die du häufig siehst.
Ja, also viel ist die Herz-Kreislauf-Geschichte, also Bluthochdruck ist es. Es ist Arteriosklerose, es ist viele Knochenerkrankungen, Arthritis, also alles, was mit Itis am Ende ist, ist ja Entzündung. Somit viele, viele Entzündungen im Organismus, auch Darmentzündungen, Magenschleimhautentzündungen, die natürlich auch viel mit Stress einhergehen. Schilddrüsengeschichten gehören auch schon mit hinein, weil dann verschiedene Mineralstoffe einfach fehlen. Diabetes ist ein großer Aspekt. Sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten ein großer Aspekt, was man sehr, sehr gut mit Ernährungsumstellung verändern kann, auch positiv verändern kann. Bluthochdruck ist etwas, was sehr, sehr gut in einer entzündungsfreien Ernährung positiv verändert werden kann. Allergien können in einer Form positiv beeinflusst werden, sodass die Allergietoleranz ein wenig zurückgenommen wird, dass der Mensch einfach nicht mehr so viel leiden muss oder darf. Und Adipositas natürlich auch, auf jeden Fall. Diabetes hatte ich, glaube ich, schon. Und Prädiabetes natürlich, auf jeden Fall. Es ist eine ganze Reihe an Erkrankungen, die wir mit der Ernährung positiv beeinflussen können. Setzt natürlich voraus, dass jeder sich selber verändern möchte. Aber auch hier ist es so, dass man einen Weg geht, der natürlich rechts und links immer abbiegt. Und wenn ich jetzt möchte, dass mein Weg nur geradeaus geht, dann stresse ich mich und dann verpasse ich auch so schöne Sachen, die hinter einer Wegbiegung mal sein können. Von daher ist es in einer Umstellung immer ganz wichtig, dass man sich selber die Zeit gibt und dass man selber versucht, nicht immer nur starr geradeaus zu gehen, sondern auch mal rechts und links zu schauen, um dann auch selber festzustellen, A, mit dem Lebensmittel geht es mir wieder schlecht und B, oh, mit dem Lebensmittel geht es mir richtig gut. Aber diese Erfahrung darf man machen und die soll man auch machen, damit man auf dem Weg bleibt und entsprechend nicht vorher aufgibt.
Ja, das hättest du gar nicht schöner als Schlusswort sagen können. Und das ist, finde ich, ein cooler Teaser, weil in der nächsten Folge würde ich sagen, greifen wir es wirklich auf und sagen mal,
Ja.
also jetzt haben wir, glaube ich, schon wirklich viel mitgeliefert als Basiswissen, um das mal zu verstehen und mal sich wieder mit Ernährung zu beschäftigen. Und in der nächsten Folge werden wir genau gucken, wie kann ich denn mit Ernährung schützen oder auch nochmal mit anderen Mythen aufzuräumen, Stichwort auch nochmal Milch. Und du hattest ja auch gesagt, so ja, Mandel, da, und es gibt ja so viele Ernährungstrends auch. Dass wir in der nächsten Folge auch mal gucken, nicht jeder Trend macht ja immer Sinn und viele Trends haben ihre Berechtigung. Und ich habe immer gelernt, Ernährung, mal wurde es so empfohlen, mal wurde es so empfohlen. Letztendlich, die Basis, die macht Sinn. Also da brauchst du keine Trends für
Nein,
quasi.
genau.
Jetzt neuester Trend mit den ganzen exogenen Ketonen, da könnten wir wahrscheinlich auch eine ganze Folge zu machen. Da wirst du ja zum Teil wirklich, wo du denkst, ja, ist marketingtechnisch interessant, aber wenn du Basisernährung umstellst, brauchst du es eigentlich gar nicht. Deshalb, ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir, um auch mit sowas vielleicht mal aufzuräumen, weil das ist, glaube ich, auch das, wo das häufig herkommt. Es ist dann so teuer, weil da viele Sachen sind, die wir eigentlich, wie du gesagt hast, mit vielleicht einem kleinen Kräutergarten oder so auf dem Balkon auch selber ausgleichen könnten.
Genau.
Also wir halten fest, gesunde Lebensmittel müssen nicht teuer sein. Es macht Spaß, sie herzustellen. Du kannst mit Ernährung schaden. Mir fällt da ein, du bist, wirst, was du isst tatsächlich. Und hast du noch was, wo du sagst, das rundet es noch ab oder das haben wir vergessen in der Folge? Ernährung kann dir schaden.
Ich denke, wir haben soweit das Wesentliche alles zusammengefasst und würde fast sagen, also was ich noch ganz elementar finde, das gehört auch zum Thema Stress noch mit hinzu, ist die Entgiftung im Organismus an sich. Aber vielleicht können wir darüber noch mal einen extra Podcast dann machen. Was kann ich tun, damit ich meine Stresshormone, die ich ja nun habe, dann auch unfallfrei wieder aus dem Körper herausbugsieren kann, in der Form, dass ich genügend Vitamine, Mineralstoffe zu mir nehme, dass ich genügend Verdauungskraft besitze, dass eben alle Organe so schön arbeiten, dass das, was sicherlich auch passiert, was ja auch menschlich ist, dass ich wirklich mal unter Stress stehe. Das ist für jeden, denke ich, ganz normal. Aber dass ich dann in der Lage bin, das auch alles wieder mental und körperlich hinaus zu befördern. Das ist noch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde.
Ja, wichtiges Thema. Also wir können gucken, wie lange die nächste Folge wird, wie man sich schützt, weil das wird auch eine große Folge. Und wir können tatsächlich eine eigene Folge zur Entgiftung machen, weil das ist ja tatsächlich immer wieder die Frage, was kann ich denn tun? Wie entgifte ich mich? Wir hören immer davon, wie wir uns vergiften.
Genau.
Und Körper und Psyche bleiben halt in Balance, wenn wir an allen Ecken uns Gutes tun. Und da gehört Ernährung einfach dazu. Wenn ich wirklich mit der Ernährung mich so in Stress bringe, dass die Stresshormone ja auch meinen Geist irgendwann vernebeln. Also kennt ihr wahrscheinlich auch alle, wenn man dann so Junk isst, man hat schnell wieder Hunger, man kann nicht so klar denken, man ist schnell so unterzuckert wieder, man fühlt sich gestresst. Man handelt anders, als wenn man entspannt irgendwo vielleicht sitzt und einen schönen Salat mit einem frisch gebratenen Fisch isst. Das ist einfach so.
Tatsächlich, ja.
Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern. Also wir stressen uns dann auch innerhalb der Zellen. Das machen wir auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist sehr, sehr interessant für viele, die eben gerade im Ernährungsbereich sich auch weiter informieren wollen. Ich danke dir sehr für die Folge.
Ich
Vielen
danke dir auch. Es hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und alle Links zu Regina werden wir unter den Podcast-Folgen wieder angeben, dass du sie kontaktieren kannst. Also ich kann ja immer nur wieder sagen, so tolle Angebote. Das geht von Kursen über Seminare, über Vorträge, Workshops, die du leitest, wo man wirklich mit dir zubereitet, die Lebensmittel mal anfassen kann. Und du hast vorhin auch gesagt, wer jetzt denkt, ach, ich würde ja gern zu Regina, aber vielleicht ist sie zu weit weg. Du machst Sachen auch online. Das ist ja auch
Genau.
mal cool. Also auch gerade solche Sachen, wenn ihr was habt. Und als Schulmedizinerin kann ich wirklich nur von Herzen sagen, es lohnt sich, vielleicht nicht immer ersatzlos, aber begleitend zu jeder Therapie, gerade wenn es chronische Erkrankungen sind, Schmerzen, onkologische Tumorerkrankungen, es lohnt sich, die Ernährung anzugucken. Deshalb ist mir das so, ihr habt es heute rausgehört, Stress macht halt viel. Und vielleicht seid ihr gerade in so einer Situation und fragt euch, Mensch, was kann ich denn selber noch für mich tun? Ernährung, das könnt ihr morgen in die Hand nehmen. Also große Einladung, wendet euch an Regina oder sucht euch jemanden in der Nähe, der sich auskennt, der es nicht nur auf dem Schild stehen hat, sondern der sich wirklich auskennt, weil ihr könnt viel mehr beeinflussen, als ihr denkt. Verena und mich findet ihr auf Facebook, LinkedIn und Instagram und wir freuen uns auch immer, wenn ihr Ideen für Podcasts habt oder wenn ihr sagt, Ernährung interessiert mich so sehr, ich habe eine Frage zu Entgiftung der Leber, melde dich, dann nehmen wir dich vielleicht auch mit dazu und führen ein Interview. Wir freuen uns immer, wenn es abwechslungsreich ist. Und dann sage ich Regina, bis zur nächsten Folge
Sehr gerne, ich freue mich schon.
und bis zum nächsten Mal.